erzähle ich dann einfach nächstes Mal, wenn ich mich dann noch daran erinnere, was keineswegs gesichert ist. Ich habe vor einer Weile ja mal zweimal über ein Buch gepredigt, das ich gelesen habe, oder also vielmehr irgendwie zwei Predigten gehalten, die von einem Buch inspiriert waren, das ich gelesen habe. Eigentlich hatten sie inhaltlich nicht alles mit dem Buch zu tun. Und zwar war das von Paul Watzlawick, die Anleitung zum Unglücklichsein. Ich hoffe, dass der ein oder andere sich von euch noch daran erinnert. Und es ging einfach darum, um Lebensqualität oder um Sachen aus dem Leben rauszuschmeißen, die Lebensqualität wegnehmen. Und ich möchte gerne heute weitermachen damit, auch eine Predigt aus diesem Themenkomplex predigen, die, glaube ich, überhaupt nichts mehr mit dem Buch zu tun hat, außer dass ich ein Beispiel irgendwie von Paul klaue. Aber das macht ja nichts. Also irgendwie das Thema lässt mich trotzdem nicht so richtig los, weil ich einfach denke, dass Lebensqualität etwas Gutes ist. Ne? Ist etwas, was die meisten Leute sich wünschen, möchten gerne ein gutes Leben haben. Kaum einer, den ich treffe, möchte gerne ein schlechtes Leben haben, sondern die meisten sagen doch eigentlich, wenn ich die Möglichkeit hätte anzukreuzen zwischen gut und schlecht, würde ich doch lieber gut ankreuzen als schlecht. Das war obskurerweise nicht immer so. Es gab lange Zeiten in der Kirchengeschichte, in der es unter Christen, also gerade unter Christen, als schick galt zu leiden und wo man eigentlich gesagt hat, so je härter das Leben ist, umso jesusmäßiger ist das und umso größer ist dann die Freude aufs Jenseits und man will überhaupt keinen Spaß haben, sondern irgendwie es ist eigentlich okay, irgendwie zu leiden und durch ein hartes Leben zu gehen und das ist eher irgendwie so das, was man sich wünscht oder was man für erstrebenswert hält. Ich bin persönlich sehr froh darüber, dass das nicht mehr so ist. Also es gibt immer noch Leute, die sowas glauben und annehmen, aber ich glaube, in unseren Kreisen ist das relativ selten. Und wir haben verstanden, dass Jesus eigentlich gekommen ist, um uns Leben zu geben und wie die Bibel sagt, nicht nur ein bisschen Leben, nicht so ein kleines Quäntchen Leben, das man mit der Lupe suchen muss und leicht vielleicht verliert, sondern dass es ein rütteltes, geschütteltes Maß überfließender Weise ist, was Jesus uns geben will, also ein richtig, richtig gutes Leben. Komischerweise mache ich trotzdem die Erfahrung, dass also je nachdem, wo ich das predige oder wo ich schreibe, kommt eigentlich immer eine ganze Menge Kritik und Leute sagen, hey, das ist Wohlfühlevangelium, was du da verbreitest und das ist irgendwie überhaupt nicht jesusmäßig. Aber ich glaube trotzdem, auch nach eingehender Gewissensprüfung, dass es jesusmäßig ist und dass wir einen Gott haben, der Menschen liebt und der möchte, dass es uns gut geht, der sich danach sehnt, uns mit seinen Segnungen zu überschütten und der überhaupt nicht möchte, dass einer von uns leidet. Wenn das anders wäre, sollte keiner von uns sich auf den Himmel freuen, wo wir dann ganz in Gottes Hand sind und wenn der Herr also hier auf Erden uns schon gern den Tag vermiesen würde, wie wäre das dann erst in der Ewigkeit? Da ist dann immer der Fernseher kaputt, wenn deine Lieblingssendung läuft. Da ist nie Kohlensäure in den Mineralwasserflaschen. Und diese ganzen kleinen Ärgerlichkeiten wie Nichtrauchergesetz, die wird es dann alle da geben und man wird keinen Spaß haben. Aber zum Glück ist das nicht so. Wir wissen das, wir haben einen Gott, der möchte, dass wir Spaß haben, der möchte, dass es uns gut geht und der daran interessiert ist, dass unsere Lebensqualität sich verbessert. Heißt natürlich nicht, dass wir jetzt Leute werden, die schweinemäßig alles aus dem Leben rausholen müssen und auf Kosten von anderen sich bereichern, sondern natürlich gibt es immer noch irgendwie moralische Werte und auch ganz klar, dass Leiden auch manchmal zum Leben dazugehört. Das wird auch auf jeden von uns in irgendeiner Weise zukommen. Noch nie gehört, dass es ein leidfreies Leben gibt, weder als Christ noch als Nicht-Christ. Aber das ist ja nichts, worauf man sich fokussieren muss. Und man muss ja auch nicht lernen zu leiden. Also man muss sich ja nicht damit auseinandersetzen und die 37 besten Tipps aus der Bibel rauskriegen, wie man am besten leidet und sich in schwierige Situationen bringt, aus denen einen keiner mehr rausrettet. Sondern wir wollen uns ja lieber damit beschäftigen, wie das möglich ist, mehr von Gott zu haben und mehr Gutes im Leben zu haben und mehr, ja, einfach Lebensqualität zu haben und etwas Schönes im Leben zu haben. Ich habe darüber nachgedacht, was denn wohl so der größte Qualitätskiller ist oder was also das ist, was am meisten Lebensqualität wegnimmt. Ich kann mir vorstellen, dass man unterschiedliche Antworten darauf kriegt, wenn man sich das überlegt und dass vielleicht eure Antwort anders ausfallen würde als meine. Aber nach reiflicher, bestimmt eine Minute langer Überlegung möchte ich behaupten, dass das, was am meisten Lebensqualität killt, ist ein falscher Umgang mit Zeit. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie die Zeiteinteilung, irgendwie, dass man morgens irgendwie nicht aufsteht, wenn der Wecker klingelt und nicht pünktlich zur Arbeit kommt und deswegen Job um Job verliert, sondern damit meine ich mir, dass man Schwierigkeiten hat, sein Leben jetzt zu leben, weil man die ganze Zeit irgendwelche komischen Spielchen entweder mit der Zukunft oder mit der Vergangenheit spielt und man eigentlich mehr mit der Zukunft beschäftigt ist oder mit der Bewältigung seiner Vergangenheit und überhaupt nicht dazu kommt, jetzt zu leben und jetzt etwas von Gott zu kriegen und jetzt Spaß im Leben zu haben. Und deswegen möchte ich genau darüber predigen, über falschen Umgang mit Zeit. Matthäus 6, Vers 34. Da sagt Jesus was total Weises. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Er sagt das im Zusammenhang mit Versorgung. Also er hat vorher darüber gepredigt, dass Gott die Seinen versorgen möchte und gibt da so ein paar botanische Beispiele für, von Blumen, die ganz herrlich gekleidet auf der Wiese stehen und Vögeln, die nicht vom Himmel fallen, weil Gott auf sie aufpasst, und kommt dann in die Zielgerade und sagt, dass der Herr sich noch viel mehr um seine Kinder sorgt und dass wir deswegen uns nicht sorgen müssen, was morgen alles passieren wird, sondern dass wir uns völlig auf heute konzentrieren können und nicht die ganze Zeit an das denken müssen, was morgen kommen wird. Und ich glaube tatsächlich, dass die meisten Menschen ganz schön schlecht da drin sind. Ich selber eingeschlossen manchmal, wobei ich glaube, dass ich es immer besser auf die Reihe kriege. Also es war schon mal irgendwie sehr viel schlechter. Aber die meisten von uns machen sich eigentlich super viele Sorgen darüber, was morgen sein wird. Und wenn nicht morgen, dann übermorgen oder was in 10 Jahren sein wird. Und die allermeisten Leute, die ich so kennengelernt habe, haben richtig damit zu knapsen, sich nicht irgendwie eine schlechte Zukunft vorzustellen und sich nicht irgendwie verrückt zu machen mit den Dingen, die in der Zukunft mal ablaufen werden. Beispiel dafür ist vielleicht, wenn du weißt, dass du morgen einen Zahnarzttermin hast und du weißt, es wird nicht angenehm. Eine böse Wurzelbehandlung, wer das mal gehabt hat, weiß, das ist richtig übel. Erst wird der Zahn aufgebohrt, dann wird die Wurzel gezogen und dann kriegst du noch so einen Drahtstift da rein, der dann irgendwie verlötet wird und dann qualmt es im Mund und der Vorwerk mit dem Lötkolben darum. Und es ist echt total unangenehm. Danach sowieso erstmal 3 Wochen tierische Schmerzen, du kannst nicht reden, hast einen komischen Geschmack im Mund und es ist echt die Hölle auf Erden, so vereinfacht dargestellt. Und du weißt nicht hundertprozentig, was dich erwartet, weil es ist deine erste Wurzelbehandlung, aber du kennst jemanden, der schon mal eine Wurzelbehandlung gehabt hat. Und wenn nicht, jetzt kennst du einen und hast da schon mal eine Predigt drüber gehört. Und wie sieht so die Nacht davor aus? Oder wie sehen die beiden Tage davor aus? Ich glaube, dass die meisten Leute, genau wie Mö das gerade sagt, nass geschwitzt sind. Und du machst dir die ganze Zeit Gedanken darüber, du kannst nicht mehr in Ruhe fernsehen, obwohl du eigentlich gerne irgendwie was sehen würdest, aber die ganze Zeit siehst du nur diesen weißen Zahnarztstuhl vor dir und du hast Visionen davon, wie du mit offenem Mund da liegst und wie da 3 Krankenschwestern dich festhalten, obwohl du schon eine Morphiumspritze gekriegt hast. Und du wirst immer unruhiger, es wird immer fieser und du hast richtig, richtig Angst. Und schon die beiden Tage davor, irgendwie, wo noch keiner an dir rumgebohrt hat, wo du noch keine Spritze gesehen hast, wo noch nichts passiert ist, trotzdem die 2 Tage davor sind schon echt der blanke Horror. Und dann kommst du zum Zahnarzt und stellst vielleicht fest, es ist überhaupt nicht so, wie Storch das gesagt hat, sondern es ist total locker. Du stehst da, unterhältst dich, von hinten haut dir jemand mit dem Totschläger auf den Kopf. 2 Stunden später wachst du auf und alles ist total super. Und du fragst dich, hey, warum habe ich mir diese Sorgen gemacht? Das war doch alles total locker. Und so ist das total oft. Irgendwie das, was wir uns an Gedanken machen, das ist oft viel, viel schlimmer als das, was dann tatsächlich wird. Und wenn wir uns diese ganzen Gedanken nicht machen würden, dann hätten wir einige Tage mehr eine gute Lebensqualität, die wir uns nicht eben mit diesen schlechten Gedanken kaputt gemacht hätten. Und wenn wir die Sachen einfach auf uns zukommen lassen würden, wäre unser Leben um einiges entspannter. Ich habe mir das vor einer ganzen Reihe von Jahren irgendwie mal vorgenommen und habe mir gesagt, okay, wenn schlimme Sachen in mein Leben kommen, dann ist immer noch Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und dann ist auch immer noch genug Zeit, um Tränen zu vergießen und zu weinen und Schmerzen zu haben und diese ganzen unangenehmen Sachen. Das muss ich nicht alles irgendwie noch eine Woche vorher durchleben, ich muss mir nicht irgendwie die ganze Zeit davor auch noch versauen, sondern ich will es lieber lernen, entspannt in Gottes Hand zu leben und die Sachen einfach auf mich zukommen zu lassen. Natürlich ein bisschen positive Planung gehört auch zum Leben dazu. Aber ich möchte nicht irgendwie mein Leben so führen, dass ich es mir kaputt machen lasse von irgendwelchen Hirngespinsten, die möglicherweise noch nicht mal eintreten, sondern ich will lieber hier dem Herrn vertrauen und heute etwas aus diesem Tag rausholen, heute einen guten Tag haben und die Sachen, die in der Zukunft sind, erstmal auf mich zukommen zu lassen. Ich finde, das ist unheimliche Weisheit, was Jesus da sagt, und es ist auch gleichzeitig unglaublich schwer umzusetzen. Ich glaube, dass ich da nichts Neues sage, also keinem von euch was Neues sage. Es ist total schwer, wie diese ganzen Zukunftsgedanken aus dem Kopf rauszukriegen. Und es ist schwer, Lebensqualität zu haben, wenn man Sorgen hat oder wenn man richtig reale Ängste hat. Aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist und dass es eine unheimliche Freiheit ist, wenn man da hinkommt, einfach nur diesen einen kleinen Bibelvers anzuwenden und umzusetzen und sich jeden Tag sagen zu können, okay, ich kümmere mich um die Sachen, die heute sind, und das, was morgen ist, das ist mir eigentlich ziemlich egal, da werde ich mich drum kümmern, wenn morgen ist, aber ich werde keiner sein, der sich das heute kaputt machen lässt mit Sorgen um die Zukunft. Eine andere Art, wie man mit der Zukunft total negativ umgehen kann, ist, dass man Träume davon hat, dass man irgendwann in der Zukunft etwas total Gutes machen wird. Und jetzt versagt man sich alles, was man an Lebensfreude haben könnte, und freut sich auf irgendeinen Moment, irgendeinen Tag X, an dem alles anders wird, an dem man den Arsch hochkriegt, sein Leben auf der Reihe hat, an dem man reich ist oder sonst irgendetwas passiert und an dem man endlich dieses Leben haben wird, das man sich immer schon gewünscht hat. Und man kann die ganze Zeit in solchen Träumen drin sein, ohne dass sich das Leben ändert, und wird vielleicht manchmal sogar feststellen, dass man nie an den Punkt kommt, an dem man gerne ankommen würde, weil man so viel geträumt hat, dass man sich nie aufgemacht hat, dahin zu gehen. Und es ist total banal eigentlich, sowas zu sagen, aber es ist ganz einfach so. Viele Leute machen sich ihr Leben kaputt, also träumen sich ihr Leben kaputt und kommen nie dazu, etwas aus dem Tag zu machen, den sie jetzt haben, sondern sind die ganze Zeit wieder damit beschäftigt, sich auszumalen, wie schön die Zukunft irgendwann einmal sein kann, aber kommen nicht dahin. Ich habe bei Paul Watzlawick so eine schöne Geschichte gelesen, das ist jetzt die einzige, die aus seinem Buch für die Predigt heute benutzbar ist. Und er erzählte die Geschichte von zwei jungen Leuten, die heiraten. Sie sind total verliebt, machen Hochzeitsreise irgendwo im deutschen Ausland auf Mallorca. Richtig gut Party, die gleiche fiese Musik, die wir hier gerade hören mussten. Und sie kommen aus den Flitterwochen wieder und sind froh, dass sie dieses ganze Eimersaufen endlich überstanden haben. Der erste Abend, der erste Morgen im neuen Heim. Sie wachen verkatert auf, noch von der Hochzeitsreise, setzen sich an den Frühstückstisch und hast du das Buch gelesen? setzen sich an den Frühstückstisch und die Frau bringt ihrem Mann eine Schüssel voll Cornflakes. Der Mann sieht die Cornflakes und denkt, oh Gott, ich hasse Cornflakes. Wer hat bloß die Frühstückscerealien entdeckt? Es gibt nichts Ekligeres als dieses Zeugs. Cornflakes kann man maximal als Tierfutter verwenden. Für die Menschenhaltung ist das vollkommen ungeeignet. Ich hasse Cornflakes. Und dann sieht er auf seine Frau, die ihn anstrahlt, schön wieder morgen, ihm einen Kuss auf die Wange drückt und sagt, guten Appetit, Schatz. Und er bringt es nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass er Cornflakes hasst. Also löffelt er brav seine Schüssel leer und denkt sich bei jedem Löffel, während er einen steifen Hals macht und das Zeug möglichst ohne Gaumenberührung runterschluckt, wenn die Packung leer ist, werde ich es ihr sagen, Schatz, du musst keine neuen Cornflakes kaufen. Und wie das Leben so spielt, die Packung wird nie wirklich leer. Die Cornflakes kommen aus so einer schönen blauen Tupperdose, die man bei Ikea kaufen kann. Und immer wenn die Packung halb leer ist, und dann füllt die Frau die Dinger wieder auf und meint irgendwie ihrem Mann was total Gutes zu tun, weil er mag ja so gerne Cornflakes und isst die jeden Morgen, und deswegen dürfen auf keinen Fall Cornflakes fehlen, und bei jedem Großeinkauf immer so eine ganze Europalette voll mit Cornflakes gekauft, und es gibt so viel Cornflakes im Haus, wenn er alles so viel hätte wie Cornflakes, dann wäre er wahrscheinlich total glücklich, und er kommt einfach nicht dazu. Und 25 Jahre später sitzt er total resigniert wie vor seiner Cornflakes-Schüssel und sagt sich, okay, das wird wahrscheinlich auf dieser Seite des Himmels nichts mehr werden. Und er betet dafür, dass möglicherweise im Jenseits es etwas anderes gibt als diese widerlichen Cornflakes. Hey, und die... Also es ist... etwas fiktiv. Also ich mag sehr gerne Cornflakes, muss ich mal dazu sagen. Ich esse eigentlich fast jeden Morgen welche. Ich habe immer... Das Schlimme ist, die kommen uns tatsächlich aus so einer Ikea-Dose. Also in Wirklichkeit überlege ich schon seit 10 Jahren, wie ich es Alex sagen kann. Und naja, also sagt ihr es bitte nicht. Also die Moral von der Geschichte ist, die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Und es ist eine der besten Möglichkeiten, Lebensqualität zu vernichten, indem man einfach nie das macht, was man gerne hätte. Hey, und wenn du irgendwas hast, was du dir immer schon gewünscht hast, dann dreht vielleicht einfach mal darüber. Und denk nicht, irgendwann werde ich das machen und irgendwann in 30 Jahren, dann kann ich endlich mal mir die CD kaufen, die ich immer schon kaufen wollte. Sondern es ist gut, die Sachen heute anzugehen. Und es ist gut, heute schon etwas von der Lebensqualität zu nehmen, die man haben kann. Und es ist so dumm, alle Sachen immer aufzuschieben, bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und es ist echt eine große Weisheit, zu sagen, ich werde Dinge schneller angehen, ich werde nichts mehr vor mir herschieben, sondern ich will jetzt zupacken. Letzten Endes ist es so, wer die Dinge aufschiebt, der schiebt letzten Endes sein Leben auf. Wow, cool, ne? Selber ausgedachte, total geiler Spruch. Also wer die Dinge aufschiebt, der schiebt letzten Endes sein Leben auf, und das ist blöd. Du kannst nicht ein aufgeschobenes Leben führen und trotzdem glücklich werden. Also dann lieber jetzt schon was umsetzen und nicht mehr darauf warten, dass die blöde Cornflakes-Schachtel irgendwann mal leer wird. Was mit der Zukunft funktioniert, das funktioniert ebenso prächtig auch mit der Vergangenheit. Nicht nur die Zukunft kann einen heute kaputt machen, sondern die Vergangenheit kann es genauso. Wieder Matthäus 23, Verse 29 und 29. Wieder Jesus. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr errichtet den Propheten Grabstätten und schmückt die Denkmäler der Gerechten. Wie immer Jesus sehr diplomatisch, immer wenn er einen Schriftgelehrten getroffen hat, hat er einen dicken Hals gekriegt. Und es ist richtig gut mit denen ins Gericht gegangen. Es macht mir echt manchmal so ein bisschen Sorge. Ne? Die Leute, mit denen er am meisten geschimpft hat, waren die am meisten Bibel gelesen haben. Ich hoffe, dass es anders wird, wenn ich ihn mal treffe. Aber eigentlich denkt man sich, das ist doch nett, was die Schriftgelehrten gemacht haben. Ne? Sie haben Denkmäler gebaut für die Propheten, und man denkt sich, sie haben doch das Andenken der Prophetie hochgehalten und haben immer wieder davon geredet, was die Leute für tolle Typen gewesen sind. Jesaja und Amos und Obadja und Hesekiel und wie sie alle hießen. Und trotzdem schimpft Jesus mit ihnen und ist echt völlig unentspannt und sagt, dass sie Heuchler sind, weil sie den Denkmälern bauen. Und ich glaube, das, was dahinter steht, ist, dass letzten Endes diese Schriftgelehrten, die haben nicht die Prophetie geehrt oder verherrlicht, sondern die haben die Vergangenheit geehrt und verherrlicht. Wenn es ihnen darum gegangen wäre, die Propheten zu verehren, dann wären sie mit dem Prophet, der jetzt vor ihnen gestanden hat, nämlich Jesus, mit dem wären sie etwas pfleglicher umgegangen. Und sie haben eigentlich mit ihrer ganzen Haltung Jesus gegenüber nur gezeigt, dass sie genauso drauf waren wie ihre Eltern und ihre Urgroßeltern und dass sie genauso schlecht auf Prophetie reagieren und auf Leute, die Gott gesandt hat, nämlich dass sie den gleich umbringen wollen und dass sie eigentlich überhaupt keine Ehrerbietung Gott und der Prophetie gegenüber haben, sondern sie hatten bloß wie eine totale Ehrerbietung gegenüber der Vergangenheit und haben mehr in der Vergangenheit gelebt als in der Gegenwart. Und das waren Leute, die immer gesagt haben, früher, da war alles besser. Als Jesaja noch gelebt hat. Oder besser noch, als Elia und Elisa noch gelebt haben. Als mal Feuer vom Himmel gefallen ist. Und als irgendwie Essensvermehrungen da waren. Irgendwie, das waren richtig gute Zeiten. Da hätte man leben wollen. Und wenn wir da gelebt hätten, dann wären wir total anders, als wir heute drauf sind. Damals wären wir keine misanthropischen Langeweiler gewesen, die mit Gott und der Welt im Unreinen sind. Sondern damals wären wir richtig gut drauf gewesen, weil das einfach andere Zeiten waren. Und früher war alles besser. Und ich kann dieses ganze früher war alles besser Gerede echt irgendwie nicht mehr hören. Also das ist so eine Sache, da werde ich fast schon allergisch drauf. Also das habe ich, glaube ich, einmal zu oft gehört. Alte Leute sind super gut damit. Immer dieses damals unterm Kaiser hätte das nicht gegeben oder unter anderen berühmten, zweifelhaften deutschen Politikern hätte es das sowieso nicht gegeben. Und früher irgendwie, da waren die Leute irgendwie noch anders und die Jugend war definitiv nicht so wie heute und alles war irgendwie völlig anders und alles war früher besser. Und ich glaube, dass das totale Lüge ist. Es ist totaler, völliger Blödsinn. Es gibt keine Zeit, die besser ist als die Zeit, in der wir leben. Und ich glaube, wenn wir früher gelebt hätten, dann wären wir genauso, wie wir heute sind. Das hat nichts mit der Zeit zu tun, sondern es hat etwas mit uns zu tun. Wer heute keinen Spaß hat, der hätte auch 1837 keinen Spaß gehabt. Und wer heute voll mit Jesus unterwegs ist, der wäre auch zur Reformationszeit voll mit Jesus unterwegs. Denn es hat nichts irgendwie mit den Zeiten zu tun, sondern es hat etwas mit uns zu tun. Ich habe vor Jahren mal so einen Film gesehen, ich kann mich nicht mal an den Titel erinnern, also ich habe da heute drüber nachgedacht, ich habe sogar mal kurz drüber gebetet, aber Gott hat mir den Titel auch nicht gesagt. War auf jeden Fall noch in der Zeit, als ich noch zu Hause wohnte und ich hatte damals immer so einen Schwarz-Weiß-Fernseher am Bett stehen und habe immer gern und viel ferngesehen. Und das war ein Film über so ein Spielfilm, so ein totales B-Movie, also ich erinnere, dass er total grottig war. Aber egal, was tut man nicht alles. Es gab noch keine Soaps damals und Gerichtssendungen und man nahm halt einfach, was man kriegte. Und er handelte von so einem Musiker, der irgendwann vor 25 Jahren mal mit Elvis Presley auf der Bühne gestanden hat, ein Konzert hatte, ein Lied mit dem gespielt hat, ihn ein Lied lang begleitet hat und seitdem sein ganzes Leben, seiner kompletten Umwelt damit auf den Geist geht, dass er mit Elvis auf der Bühne gestanden hat. Und er hatte damals bei diesem Auftritt eine Jacke an, eine hässliche Lederjacke, die jetzt das absolute Familienheiligtum war und die natürlich auch nicht mehr passte. Also er hatte ein bisschen angebaut so in den Jahren danach und hätte die Jacke auf keinen Fall mehr zugekriegt. Aber es durfte auch keiner diese Jacke anfassen und immer wenn irgendwie jemand dieser Jacke zu nahe gekommen ist, dann hat er dem gleich Schläge angedroht und das war so irgendwie ganz fürchterlich, weil er einfach diese Jacke irgendwie so verehrt hat, weil sie ihn an die Zeit erinnert hat, wo er seinen großen Auftritt hatte, seine großen prägenden 5 Minuten seines Lebens, wo er mit Elvis auf der Bühne gestanden hat. Und es geht den meisten von uns so, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die meisten von uns haben irgendwo so eine Lederjacke, die sie anhatten, als sie nicht mit Elvis auf der Bühne gestanden haben, aber die irgendetwas symbolisiert, was früher in ihrem Leben war und was ihnen so super toll vorkommt, dass sie sich ihr ganzes Leben lang danach sehnen, irgendwann wieder dahin zurückzukommen. Und dann war das entweder die herrliche Zeit der Kindheit, oder es war die super tolle Schulzeit, wo sie, weiß ich auch nicht, was gemacht haben, aber sich auf jeden Fall total danach hin zurücksehen. Oder es war vielleicht irgendwie eine Beziehung, die mal eine Weile gehabt hat und die dann in die Brüche gegangen ist. Und man sehnt sich total danach zurück und wäre total gerne wieder jung, 15 Jahre weniger auf dem Buckel oder 20, 30 Jahre, um wieder so zu sein, wie das früher gewesen ist. Und man kann da in Erinnerungen schwelgen. Also man merkt das oft so, wenn man mit Leuten dann ein Bier trinkt, oder ich trinke ja kein Bier, ich höre dann immer zu. Und wenn manche Leute werden dann echt so total nostalgisch und so nach dem 5., 6. Bier irgendwie, dann erzählen sie immer wieder irgendwie die Geschichte, irgendwie wie das früher gewesen ist, irgendwie damals, als irgendwas war, sie noch beim Bundeswehr waren oder irgendwelche abgefahrenen Sachen gemacht haben und als ihr Leben noch nicht so langweilig war, wie es jetzt ist. Und das kann das Leben völlig vergiften. Ich meine, es ist super, gute Erfahrungen zu machen, es ist toll, gute Erinnerungen zu haben, und ich habe auch nichts gegen Fotoalben und auch nichts dagegen, dass man manche Geschichten irgendwie auch 2-3 Mal erzählt. Aber es ist etwas total Vergiftendes für das Leben, wenn du dein ganzes Leben deinen berühmten 5 Minuten hinterherhinkst und denkst, dass jetzt nichts mehr kommen kann, weil das vorbei ist. Und ich glaube, dass wir einfach diese Fähigkeit haben sollten, Vergangenes vergangen sein zu lassen und Vergangenheit ruhen zu lassen und uns aufs Heute zu konzentrieren und uns zu sagen, hey, die beste Zeit meines Lebens liegt nicht hinter mir, sondern die liegt vor mir, oder am besten noch, das ist jetzt. Ich kann heute irgendwie die Zeit meines Lebens haben. Ich muss nicht in Erinnerungen schwelgen. Mein Leben ist nicht vorbei seit der Schulzeit, seit ich endlich mittlere Reife habe oder so. Sondern es gibt jetzt noch etwas, was das Leben lebenswert macht. Und ich kann auch jetzt ein richtig gutes Leben haben. Sind nicht immer positive Erinnerungen, sondern manchmal sogar negative Erinnerungen. Und die wird man oft am schlechtesten los, wenn man irgendwelche negativ prägenden Sachen in der Vergangenheit hatte, die ja manchmal ein ganzes Leben lang nachfolgen. Schlechte Kindheit ist da ein totaler Klassiker. Dann ist es schwer, irgendwie darüber wegzukommen. Aber wenn du Qualität im Leben haben willst, wird es nötig sein, darüber wegzukommen. Und dann ist es gut, dass man einen Gott hat, der Sachen neu schreiben kann, der sicherlich nicht etwas ungeschehen machen kann, was passiert ist, aber Erinnerungen helfen kann, dass man sie neu bewerten kann. Und dass es die Möglichkeit gibt, frei zu werden von diesen Dingen, dass wir uns auf das konzentrieren können, was heute ist. Und ich möchte das Ganze gerne abschließen mit einem Wort aus dem Psalm. Psalm 35. Es liegt nicht am Licht. Na egal, da irgendwo in dem Psalm steht auf jeden Fall, meine Zeit steht in deinen Händen. Und das ist einfach so der Vers, den ich euch mitgeben will. Hey, eure Zeit steht in Gottes Händen. Und es sei irgendwie die Zukunft, dass Gott darauf aufpasst, oder es sei die Vergangenheit, dass Gott euch Frieden darüber geben kann. Aber eure Zeit steht in seinen Händen. Alle eure Tage sind wie in einem Buch geschrieben vor ihm, heißt es auch an anderer Stelle, glaube ich auch in Psalm, auf jeden Fall in der Bibel. Und das ist eine Sache, die kann uns echt Gelassenheit geben. Also wir sind nicht allein irgendwie für unser Leben verantwortlich, und wir können Frieden darüber haben, was passiert ist, und wir können gelassen der Zukunft ins Gesicht blicken, und wir können uns auf das konzentrieren, was jetzt ist, und jetzt zupacken und das Leben haben, das Jesus für uns hat. Wir haben gleich auch noch Gebet, das wir hier anbieten. Daniel, du kannst auch schon mal auf die Bühne kommen, wenn du möchtest. Bin ich hier nicht so alleine. Also wir haben hier auch gleich Gebet, das wir anbieten. Die Anke wird gerne für euch beten. Und ich würde auch gerne nochmal für euch beten, also dass wir jetzt vielleicht nochmal eben kurz zusammen beten. Und zwar ganz besonders wie für Leute, die sagen, hey, irgendwie ich merke, dass meine Vergangenheit sehr, sehr stark ist und mich davon abhält, jetzt zu leben. Und dann ist es mir egal, ob das jetzt ist, dass du eine super Zeit gehabt hast, wo du dich zurücksehnst nach, oder ob du eine richtig schlimme Zeit gehabt hast, schlimme Erlebnisse gehabt hast, die dich immer noch kaputt machen und wo du immer noch drunter leidest, aber ich würde einfach super gerne irgendwie dafür beten, dass du frei wirst davon und dass du Möglichkeit hast, hier im Jetzt anzukommen und hier glücklich zu werden. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Danke dir dafür, dass wir keinem schlimmen, harten Gott dienen. Sei, dass du voller Liebe für uns bist und dass du möchtest, dass es uns gut geht. Ich danke dir für Jeremia 29,11, über die guten Gedanken, die du über uns hast. Und ich bitte dich, dass du einen großen Frieden hier gibst, jedem, der heute Abend hier ist, über das, was früher gewesen ist. Bitte ich, dass wir die Gelegenheit haben, Vergangenheit abzuschließen, sowohl die guten Sachen als auch die schlechten Sachen. Und dass wir in dem ankommen können, was heute unser Leben ist. Bete auch gegen alle Angst vor der Zukunft. Bete gerade gegen Angst vor Arbeitslosigkeit und Verarmung und diesen Sachen. In Jesu Namen soll kein Recht haben an unserer Gemeinde. Wir wollen keine Leute sein, die Zukunft Angst haben, sondern wir wollen getrost und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns da reinbringst, immer mehr auf dich zu vertrauen. Immer mehr darauf zu vertrauen, dass unsere Zeit wirklich in deinen Händen steht, dass du auf uns aufpasst, dass du unsere Vergangenheit gesehen hast und dass du jetzt schon unsere Zukunft siehst, und dass du es gut mit uns meinst und dass du uns jetzt, heute und hier begegnen willst. In Jesu Namen. Amen.